ARD.
Bis alles so geordnet ist, bis dann wirklich klar ist, wo ist noch jemand. Ne? Zum Beispiel musste der eine Bewohner mit dem ganzen Bett rausgeschoben werden. In der Übung ist das ganz anders, als wenn du es auf einmal dann doch mal in einem Einsatz hast.
Hier ist Mein Einsatz, der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen. In unserem Podcast geht es um spannende Feuerwehreinsätze, um Einsätze, die für die Feuerwehrleute herausragend waren, die auch Spuren hinterlassen haben. Ich bin Torben Hildebrandt, Reporter beim NDR. Auf dem Dorf beim Kartenspielen, da sitzen mit mir ein paar freiwillige Feuerwehrleute mit am Tisch und die erzählen immer wieder spannende Einsatzgeschichten. Ich habe mir gedacht, diese Geschichten brauchen eine Bühne. Und heute bauen wir diese Bühne wieder auf. Es geht um ein Feuer in einem Seniorenheim in Göttingen. Viel Rauch hat sich da entwickelt. Mehrere der Bewohner können sich nicht mehr alleine in Sicherheit bringen und brauchen ganz schnell Hilfe. Unser Gast ist zur Stelle. Jan Heppeler ist heute bei mir. Erstmal schönen guten Tag.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Du hast uns geschrieben und hast gesagt, ich will bei meinem Einsatz mitmachen. Jan, warum?
Weil ich als Quereinsteiger verhältnismäßig spät in die Feuerwehr eingestiegen bin mit 41 und so viel Freude und so viel Spaß dran habe, dass ich einmal davon berichten wollte und dann aber natürlich den einen oder anderen doch spannenden Einsatz schon erleben durfte und dachte mir, Mensch, vielleicht kannst du den gerade denjenigen noch motivieren, der selber überlegt hat, ich wollte mal in die Feuerwehr, aber ich bin ja doch schon ein bisschen älter, dass der ein oder andere vielleicht doch sagt, ja, ist was für mich, scheint zu funktionieren.
Bisschen älter, mit 41 als Quereinsteiger rein. Wie alt bist du heute?
47.
47, ja. Im besten Alter sozusagen.
Würde ich auch so sagen. Genau das beste Alter, um zu wissen, was man kann und was man nicht kann und was man vielleicht noch selber leisten will.
Und eine Premiere, denn im richtigen Leben bist du Zahnarzt. Richtig. Du bist der erste Doktor hier im Studio, ne? Genau. Heute aber ohne weißen Kittel, heute ohne Zahnarztkleidung und ohne Bohrer, sondern in der Kluft der Ortsfeuerwehr Wehende, das ist in Göttingen.
Richtig.
Und das noch ganz kurz, bevor wir zum Einsatz kommen. Deine Tochter hat dich in die Feuerwehr gebracht sozusagen, oder?
Genau. Sie war seinerzeit noch in der Kinderfeuerwehr und bei einem Kennenlernen, da hatten wir noch das alte Feuerwehrhaus. Das heißt, unten waren die Feuerwehrautos, oben war ein Gemeinschaftsraum und da war ein Kennenlernen, Tag, Bratwurst, Kuchen. Und ich war ganz unruhig und rutschte die ganze Zeit begeistert hin und her und habe dann gefragt, Mensch, kann ich mal eine Führung in den Feuerwehrautos bekommen? Ja, dann hat der eine Kamerad mich 1,5 Stunden quasi einen Crashkurs gegeben und ab dem nächsten Tag war ich dabei.
Männer sind so einfach zu begeistern. Ne? Es ist wie ein Spielzeug, ein Feuerwehrauto.
Ja, es war schon immer mein Traum. Es hat einfach in der Kindheit nicht dazu geführt oder passte einfach in dem Moment nicht. Und jetzt war es so, dass ich über meine Tochter dann richtig angefixt wurde und dachte, jetzt musste auch.
So kann es gehen. Heute weißt du, ein Feuerwehrauto ist kein Spielzeug. Ein Feuerwehrauto kann Leben retten. Und wir wollen über deine Fahrt und über deine Nacht mit dem Feuerwehrauto und alles, was dazugehört, jetzt sprechen. Wir können sagen, es geht um ein brennendes Seniorenheim. Das haben wir eben im Intro ja schon gehört. Wie fängt dieser Einsatz für dich an?
Also erst fängt es fast normal an. Wir haben meistens ja in Göttingen, also Göttingen Stadt, Brandeinsätze, wenn wir als freiwillige Feuerwehr mit dazu alarmiert werden. Man muss dazu sagen, dass ja die Berufsfeuerwehr, wir eine Berufsfeuerwehr haben. Und bei gewissen Alarmstichworten wird dann die zuständige Ortswehr mit dazu alarmiert, ja, um einfach genügend Kräfte stellen zu können. Und meistens ist es dann so, dass sich Zimmerbrand oder Zimmerbrand mit Menschenrettung auf dem Pieper steht. Das heißt, man schmeißt dich in die Klamotten, so wie alle anderen Kameraden das ja auch schon berichtet haben. Und eilt zum Feuerwehrhaus, kriegt da dann meistens die ersten Infos. Also da sind ja dann schon die Funkgeräte am Laufen und kriegt dann mit, dass es sich in diesem Fall wirklich um ein bestätigtes Feuer handelt. Das ist ja auch oft so, wenn eine Rauchentwicklung oder ein Heimmelder angeschlagen hat, geht man von einem Zimmerbrand aus, weiß es ja aber noch nicht.
Kann auch Essen auf dem Herd.
Genau, Essen auf Herd, ein Klassiker. Oder ne, das ist eine Anfangsverrauchung, die aber schnell vielleicht von den Leuten selber gelöscht werden kann. Ne, oder auch mal wirklich ein Fehlalarm. Das alles möglich. Aber in dem Fall kam schnell raus. Ich meine sogar schon, als wir dann im Feuerwehrhaus waren, hieß es schon bestätigter Brand. Voll ausrüsten.
Voll ausrüsten heißt jetzt nicht nur irgendwie drei Mann fahren hin mit der Kübelspritze und pumpen da irgendwie den Papierkorb leer, sondern das ist schon was Größeres.
Genau, in dem Moment dann wurde auch bekannt, okay, es handelt sich um bekanntes Seniorenheim und in dem Moment, wenn dann heißt bestätigtes Feuer, geht natürlich so ein bisschen als Göttinger Kopfkino los, ne? Was ist das für ein Objekt, warst du da schon mal drin, hast du vielleicht schon mal selber eine Information drüber, was dich erwarten könnte und ich durfte zum Angriffstrupp gehören, der halt Sicherheit dann mit reingegangen ist und oder beziehungsweise der im Fahrzeug auf dem Angriffsdruckplatz saß. Und dann heißt es halt voll ausrödeln. Also heißt schon wirklich nicht nur Schultern, also nicht nur die Flasche auf den Rücken schnallen, sondern richtig Maske auf, fertig machen und kurz bevor man also anschließt, ne, Kurzprüfung der Geräte und dann steigt schon immer so ein bisschen das Adrenalin etwas höher.
Wann entscheidet sich eigentlich, wer wo sitzt im Feuerwehrauto? Wenn du auf diesem Platz sitzt, weißt du, du bist gleich Angriffstrupp, ja. Führer wahrscheinlich, ne? Ja. Weißt du das, wenn du dich da hinsetzt oder kannst du auch sagen, hier Kamerad XY, setzt du dich da heute mal hin oder ist das immer dein Platz?
Nein, also es hängt davon ab, wie schnell du im Feuerwehrhaus bist, in welcher Reihenfolge du quasi ins Auto reinkommst. Es gibt natürlich eine gewisse Sitzordnung, die deiner Qualifikation entsprechend ist. Ne? Das heißt, in dem Moment, wenn du Atemschutzgeräteträger bist, rüstest du dich oder ziehst dir auch deine entsprechenden Klamotten ein und siehst auch zu, dass du auf einen Platz kommst. Aber der sogenannte Wassertrupp kann ja dann auch zu einem Angriffstrupp werden, also zum Atemschutzgeräteträger. Geräteträger, sodass man schon versucht zu gucken, wer ist auch gerade da, wer zieht sich vielleicht noch um und darauf achtet, okay, je mehr Atemschutzgeräteträger man natürlich hat im Fahrzeug, desto besser, weil man automatisch mehr Angriffstrupps stellen kann.
Denn wir sind, auch wenn wir in einer großen Stadt wie Göttingen sind, wir sind bei einer freiwilligen Feuerwehr. Das heißt, da entscheidet sich bei jedem Einsatz neu, wer eigentlich dabei ist. Ne?
Genau.
Wenn du Zahnarzt bist und hast einen Patienten und stehst am Patienten und bohrst oder ziehst einen Zahn, kannst du nicht.
Nein, geht's nee. Nicht. Allerdings ist meine Arbeitsstelle außerhalb von Göttingen, sodass ich tagsüber den Konflikt nicht habe. Das heißt, wenn da der Pieper geht, dann bin ich einfach nicht da.
Bist du eh raus.
Ne? Aber es passiert schon so, dass ich dann morgens überlegen muss, rückst du aus oder nicht, weil natürlich eine gewisse Patientenversorgung gestellt sein muss für mich. Da ich aber in einer sehr kulanten Praxis arbeite, wäre das sogar noch nicht mal ein Problem zu sagen, okay, Patienten werden nochmal umbestellt.
Ich kenne so viele Leute, die würden sich freuen, wenn der Zahnarzt nicht da ist.
Eigentlich meistens.
Ein Feuerwehreinsatz. Gut, aber wir gucken auf unseren zurück, Einsatz. Genau. Wir sind mitten in der Nacht, richtig?
Ja. So, 3:38, 3:39.
Genau. Okay, du bist auf der Anreise, wahrscheinlich Martinshorn, du hast schon hinten die Flasche auf dem Rücken. Kannst du sehen, was auf dich zukommt, als du an der Einsatzstelle bist?
Nein, in dem Moment nicht. Als Angriffstrupp fährt man ja meistens, wenn man ein Gruppenfahrzeug hat, rückwärts. Das heißt, du kriegst in dem Moment nicht viel mit. Du bist dann aber auch mit deiner Routine erstmal beschäftigt. Das heißt, deine Kameraden, die dir gegenüber sitzen, helfen dir beim Anziehen, dich anzutüddeln. Du hörst so ein bisschen mit einem Ohr, versuchst du den Funk mitzuhören, weil die Geräuschkulisse ist natürlich schon enorm. Und als Truppführer hast du dann ja irgendwann auch selber dein eigenes Funkgerät, um den Einsatzfunk mitzuhören oder mit dran teilzunehmen. Das heißt, du hast dann einmal den Einsatzstellenfunk im Auto, den du so ein bisschen mithören kannst. Da kriegst du schon mal mit, wie ist die Lage. Und dann irgendwann, je näher du an die Einsatzstelle rankommst, dann auch den Einsatzfunk vor Ort und hast dann so die ersten Eindrücke. Und da wurde recht schnell klar, das ist leider was Ernstzunehmendes, Größeres.
Wie groß ist dieses Seniorenheim? Über wie viele Menschen reden wir, die da noch drin waren?
Das kann ich nicht genau sagen. Also die exakten Zahlen nicht. Aber du gehst ja in dem Moment immer von dem Worst Case aus. Also schon auf so einem Flur sind ja 10, 12 Zimmer mindestens, bis dann, sag ich mal, so ein Brandschutzbereich erreicht ist, dass du also, und du weißt ja auch nicht, in welcher Ausdehnung, in welcher Lage ist das Ganze. Das heißt, du gehst erstmal von dem ganzen Haus aus. Und ich meine, dass das Seniorenheim, da mich nicht festnageln, 70, 80 Leute fassen kann.
Mein lieber Schwan. Aber ihr wart zu einem Zimmerbrand gerufen, nicht zu einem Gebäudebrand. Das ist ja schon ein Unterschied.
Genau, erstmal Zimmerbrand. Es wurde aber recht schnell über Funk klar, dass der Zimmerbrand also schon weit fortgeschritten ist, also im sogenannten Vollbrandstand. Und dass oben eine starke Verrauchung ist und natürlich die Menschen dort ja nicht eingeschlossen waren, aber selber ja nicht mobil waren zum Teil.
Und ihr kommt da an als freiwillige Feuerwehr, Ortsfeuerwehr Wehende. Ist da schon die Berufsfeuerwehr vor Ort oder wart ihr die Ersten?
Nein, also meistens ist die Berufsfeuerwehr direkt vor Ort. Hier ist es so, dass die Berufsfeuerwehr sogar die eine Station, also wir haben 3 Berufsfeuerwehrwachen quasi oder 3 Standorte, direkt auch 500 Meter entfernt war. Also sie waren sehr schnell vor Ort. Es war auch zuerst nur eine Meldeanlage, wenn ich richtig in Erinnerung habe, hat sozusagen alarmiert. Dann ist ein Fahrzeug ausgerückt von der Berufsfeuerwehr und die konnten dann sehr schnell, natürlich dann professionell bestätigen, ja, hier ist ein Brand im Gange. Und dann ist das Alarmstichwort, wie es heißt, erhöht worden und damit wird dann auch die Freiwillige Feuerwehr mit dazu alarmiert, die einfach auch mit in dem Plan sozusagen da mit drin steht. Mhm. Ja, das heißt, von vornherein geht man aus, dass man bei gewissen Alarmstichworten braucht man einfach mehr Kräfte.
Verstehe. Und gerade in der Nacht, Senioren werden vielleicht auch im Schlaf überrascht, es gibt Bettlägerige,
ja.
Es gibt Menschen im Rollstuhl, Kranke, Schwache.
Welche Situation habt ihr da vorgefunden, als du quasi unter Atemschutz in das Seniorenheim rein musstet?
Also uns wurde ganz klar gesagt, ihr seid für Zimmerkontrolle, also Menschensuche, Menschenrettung zuständig. Das bedeutet, dass wir versuchen, strukturiert vorzugehen und zu gucken, so schnell wie möglich Leute finden, die Hilfe benötigen, die evakuiert werden müssen und die dann wirklich schnappen und aus dem Gefahrenbereich rausbringen.
Ne? Und da ist nichts mehr mit noch, ich ziehe mir was an oder ich packe noch eine Zahnbürste ein. Da geht es nur um...
Da ist natürlich auf den allgemeinen Zustand einmal kurz achten, dass man einmal guckt, einmal schaut. Wir hatten eine Dame, wo wir dann gefragt haben, können Sie selber stehen? Sie konnte aber nicht selber sich bewegen, also nicht selber laufen und konnte auch nicht selber in ihren Rollstuhl gehen. Ne? Das heißt, in dem Moment mussten wir sie aufheben, in den Rollstuhl setzen, konnten mit ihr aber sehr gut kommunizieren. Und also die hat super tough mitgemacht. Dann haben wir ihr entsprechend eine Brandschutzhaube aufgezogen, also dass sie mit einem Filter ausgestattet ist und nicht mehr weiter den toxischen Qualm einatmen muss.
Das ist verrückt. Ich habe lange nichts von diesen Hauben gehört. Wir hatten ja neulich gerade eine Podcast-Folge, da war die auch schon Thema. Da haben wir sie wieder. Ne? Das ist dann ein Hilfsmittel, um wirklich Leute durch einen verrauchten Flur, durchs Treppenhaus rauszukriegen.
Genau, genau. Das ist also, sieht ein bisschen aus wie eine Plastiktüte mit Sichtfenster und wo halt dann ein Filter vorgeschraubt ist. Und das stülpst du dem Patient über, ziehst es halt unten verhältnismäßig rauchdicht zu. Und so hat dann der Patient oder beziehungsweise in dem Moment dann das Opfer die Möglichkeit, erstmal nur über den Filter zu atmen. Was auch natürlich für den einen oder anderen eine Einschränkung sein kann. Aber die Dame hat super mitgemacht.
Wollte ich gerade sagen, wenn mir da jemand sagt, bitte jetzt über den Kopf stülpen und nebenan qualmst und bremst, das ist dann auch so eine Sache, macht nicht jeder mit, ne?
Nee. Allein die Vorstellung, du bist hilflos in deinem Raum, du weißt nicht genau, was passiert, du merkst nur, irgendwas funktioniert hier nicht, irgendwas ist nicht richtig. Strom ist natürlich aus, das heißt, in dem Moment alles ist dunkel, du nimmst wahr, dass da Verqualmung ist und dann kommen da zwei Gestalten rein.
Die du auch nicht verstehst, nicht siehst, ne? Die sind ja auch unter Maske, es macht ja immer Geräusch, Atemschutzmaske.
Genau, und dann, man versteht uns schlecht, ne? Das heißt, wir brabbeln ja unter unserem Atemschutz, unter Krach, unter dem Rauschen des Gerätes. Das ist dann, glaube ich, schon auch eine besondere Herausforderung, sich da erstmal retten zu lassen.
Ich stelle mir gerade diese Situation vor, alles ist dunkel. Wie muss ich mir im Flur die Situation vorstellen? Also in den Zimmern der Patienten oder der Bewohner, muss man ja sagen, ist ja erstmal nichts kaputt. Da ist ja nichts verbrannt, sondern die sind da alle drin und der Qualm droht in die Räume überall reinzukommen. Aber auf dem Flur, sind da Leute am Löschen? Wird da rumgeschrien? Hört man da irgendwie Pumpen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also Pumpen in dem Fall sind ja dann draußen gewesen. Das heißt, die hört man nicht, aber die Geräuschkulisse ist enorm. Die Rauchmelder schlagen die ganze Zeit an, die werden ja nicht abgestellt.
Das heißt,
es piept die ganze Zeit. Du hörst natürlich den Krach vom Löschen, du hörst natürlich die verschiedenen Atemgeräte, es ist schon, du hörst den Funk irgendwo von dir selber natürlich, du hast ja die ganze Zeit ein Funkgerät, was ja dann auch ordentlich Krach macht, was du ja auch verstehen möchtest. Und dann zur Umgebung, es war so richtig stockdunkel, komplette Nullsicht, wie man sagt, war es nicht, aber stark verraucht. Also viel konnten wir nicht sehen, wir konnten uns aber zumindest an den gut auch noch im Flur orientieren. Der Flur zeigte, es hing schon Kabel runter, es hing schon Verkleidung runter. Das heißt, der Brand in dem Zimmer hat einen ordentlichen schon Hitzeschaden verursacht, drohte ja auch auf ein anderes Zimmer überzugreifen. Und was mich halt beeindruckt hatte, die Verrußung. Das heißt, nachher, als wir dann auch die weiteren Zimmer kontrolliert haben, 3-4 Zimmer weiter im Flur, hinten sogar in einem Aufenthaltsraum, pechschwarzer Boden, hat man halt an den Fußtapsen der anderen Feuerwehrkräfte gesehen. Und das fand ich enorm, dass man da immer diese Toxizität, diese Gefährlichkeit dieses Brandqualms gesehen hat. Weil wir heutzutage ja doch eine ordentliche Brandlast durch Kunststoff etc. haben.
Und man kann sagen, überall da, wo Ruß liegt, war vorher oder kurz vorher giftiger, hochgefährlicher Qualm.
Genau, richtig, genau. Und das, wie gesagt, Zimmer, also richtig den ganzen Flur runter bis in andere Zimmer rein. Und halt, wie gesagt, verschlossene Türen. Du hast Badezimmertür aufgemacht und trotzdem stand da der Qualm drin. Da hast du dann schon gemerkt, das ist ordentlich.
Das heißt, der Qualm zieht unter den Türritzen, Türschlitzen durch oder wie kommt der?
Unten drüber, Qualm ist ja meistens erstmal wegen der Thermik eher im oberen Bereich, sammelt sich eher oben an, aber drückt sich überall durch. Der kommt und damit nicht nur der Qualm, also auch natürlich die Rußpartikel.
Und wir reden über alte, kranke Menschen. Ja. Wenn wir als gesunde junge Männer irgendwie mal einen Hieb Rauch nehmen, dann kriegen wir das wahrscheinlich eher verknust als ein bettlägeriger, kranker Mensch. Ne?
Ja, richtig. Also wird gerne auch unterschätzt. Also auch selbst Gesunde brauchen nicht viel aufzunehmen, um eine Intoxizität zu bekommen, um sozusagen die Atmung zu lähmen oder einzuschränken. Aber klar, bei älteren Patienten ist es natürlich noch umso gefährlicher.
Genau. Was mache ich, wenn ich im Bett liege? Ich bin bei vollem Bewusstsein, bin aber vielleicht schwach und alt und ich merke, es kommt Rauch ins Zimmer. Gibt es irgendeinen Rat, irgendeine Idee? Verkrieche ich mich ins Bettzeug? Kann ich mich irgendwie schützen?
Eigentlich kaum. Ne? Eigentlich das ist ja gerade das Gefährliche. Eigentlich kaum. Und das war ja genau das, was uns auch so bewegt hat selber, wo ich gesagt habe, ui, das ist mal eine andere Hausnummer, dass du einfach dieser Hilflosigkeit selber so ausgesetzt bist in dem Moment als Betroffener und dass du selber als Feuerwehrmann auch diese Hilflosigkeit dann erlebt hast und gesehen hast und gemerkt hast, Mensch, bis alles so geordnet ist, bis dann wirklich klar ist, wo ist noch jemand. Ne? Zum Beispiel musste der eine Bewohner mit dem ganzen Bett rausgeschoben werden. Das ist unter den Umständen dann anders, als wenn man das mal wir haben auch im anderen, im Krankenhaus zum Beispiel mal ein Evakuierungskonzept vorgestellt bekommen und zusammen dann auch geübt, einen aus der Matratze rausgehoben, aus dem Bett rausgehoben. Das macht in der Übung, ist das ganz anders, als wenn du es auf einmal dann doch mal in einem Einsatz hast. Du merkst, ja, jetzt liegen Schläuche im Weg, jetzt liegen Rettungsleinen.
Du kommst da mit dem Bett nicht mehr durch,
ja,
oder was?
Genau.
Okay.
Genau. Wir mussten also mit aller Gewalt das Bett dann erstmal lösen. Du kennst natürlich auch nicht im ersten Moment, dann sind solche einfache Sachen. Du kennst die Mechanik des Bettes nicht auswendig. Du weißt nicht, welche Rollen sind festgestellt. Du kommst an den Patienten, da hat er auch eine kleine Infusion, glaube ich, sogar laufen. Das heißt, du kannst den nicht auch einfach so wegreißen und raustragen, sondern musst ihn erstmal irgendwie in einen gesicherten Bereich bringen.
Mhm. Als dieses Feuer ausbrach in dem Seniorenheim, da gibt's ja auch eine Nachtschwester oder eine Stationsleitung oder so. Konnten die nicht schon die Bewohner irgendwie zum Teil wenigstens in Sicherheit bringen?
Ich weiß nicht, ob sie am Anfang vielleicht jemanden erreichen konnten. Es gibt ja dann immer gewisse Brandschutztüren oder Glastüren. Das war auch hier der Fall. Habe ich natürlich jetzt als Trupp wenig mitbekommen. Aber sie können natürlich in den stark verqualmten Bereich nicht reingehen. Die sind da selber dann gefährdet und halten das auch nicht lange durch.
Und es gibt ja immer die Maßgabe, sich selbst erstmal schützen. Ne? Also klar will ich Menschenleben retten, aber man muss ja in einem Notfall erstmal an sich selbst denken.
Also zum Beispiel, wenn du als Feuerwehrmann, es war ja hier im obersten Stockwerk, du gehst halt dann die Treppe hoch und kommst ja langsam dann an die sogenannte Rauchgrenze ran. Und dann merkst du, das heißt, du hast das Gerät noch nicht angeschlossen und atmest ja auch oder riechst zumindest etwas. Und da wird ja ganz schnell, sehr, sehr, kommt der Wunsch hoch, jetzt möchte ich anschließen. Jetzt möchte ich die Luft aus der Flasche bekommen. Mhm. Und wenn du überlegst, dass du nicht die Möglichkeit dazu hast, dann ist das schon krass. Das heißt, allein der eigene Erhaltungstrieb wird den einen oder anderen leider in dem Moment natürlich vernünftig davon abhalten, da nochmal reinzugehen und jemanden rauszuholen. Und würde sich ja zusätzlich noch in Gefahr bringen.
Fluchtreflex, ne? Ja, du willst raus. Wie geht ihr vor? Also erstes Zimmer links oder erste Tür rechts oder Augen zu und durch und gucken?
Das ist natürlich immer die Schwierigkeit, wenn mehrere Trupps auf einmal da sind. Das heißt, du kannst gar nicht mit jedem Trupp automatisch sofort, wie wir jetzt, ne, direkt what you see is what you get miteinander reden, sondern du kannst nicht mit einem anderen Trupp Smalltalk auf dem Funkkanal halten. Das heißt, du bist davon abhängig, dass das sehr schnell eine Struktur reinkommt und man sich irgendwie versucht zu verständigen, wer wo sucht, in welchem Bereich sucht. Also wir kamen direkt an der Seite vom Randzimmer raus, also über ein Treppenhaus in dann den verrauchten Flurbereich und dann war uns recht schnell klar, weil linksseitig von uns die Berufsfeuerwehr sozusagen am Löschen war oder schon am Löschen fortgeschritten war, dass wir uns rechtzeitig halten und dann dort die Zimmer weiter klappern. Ein zweiter Trupp von uns, also wir haben insgesamt, glaube ich, drei Trupps gestellt, die für die Menschenrettung zuständig waren, na, hat sich dann um anderen Bereich gekümmert. Ne? Mhm. Und eine Kommunikation ist dann aber allerdings auf dem Flur mit der Berufsfeuerwehr recht schnell zustande gekommen. Also dann ist schon so, dass man auch sagt, ey, kannst du mal kurz helfen? Na, zum Beispiel mit dem Bett war es dann so, dass wir wieder zurückkamen. Wir hatten die eine Person runtergetragen, kam dann wieder hoch, haben dann sozusagen am Einsatz weiter teilgenommen und dann hieß es auch gleich, Mensch, hier, mit anpacken, wir brauchen gerade jede Hand.
Vier Mann für Ecken sozusagen.
Genau.
Also reicht nicht wahrscheinlich vier Mann für so ein Pflegebett, ne?
Also man hat, na, zum Schieben ging es dann gerade so, aber wir waren dann froh, als wir es durch die Glastür geschafft haben, durch durch die Flurbegrenzung. Und da dann natürlich Leute standen, die sich dann im rauchfreien Bereich drum kümmern konnten. Ne, und haben dann die weitere Evakuierung dann vorgenommen.
Die Frau mit der Rauchhaube, ne, die habt ihr runtergetragen, dann Patient im Bett. Gab es noch mehr Problemfälle, sage ich mal, die nicht ganz so einfach rauszukriegen waren? Drehleiter oder sowas?
Ich habe selber, also die Berufsfeuerwehr hat, glaube ich, angeleitet und hat auch jemand mit der Drehleiter rausgeholt, aber das war jetzt außerhalb von unserem Abschnitt, das habe ich jetzt so nicht ganz mitbekommen.
Genau. Das haben wir immer wieder, ne? Also du bist im Film, du bist zuständig für das, was deine Aufgabe ist an diesem Abend, in dieser Nacht, und was links und rechts passiert, blendet man völlig aus, ne?
Genau. Man konzentriert sich halt auf sich, dann natürlich mit dem Trupp, wenn du das Gefühl hast, wie hier, dass zwei andere Kameraden dann parallel die gleiche Aufgabe hatte, da hat man versucht oder hat sich natürlich abgesprochen, wo wart ihr noch nicht, ne, oder wie geht ihr jetzt vor, aber das passiert natürlich unter einem unheimlichen Zeitdruck, selber natürlich auch, man hat so viel Wissen im Kopf und muss dann überlegen, wie kann ich was jetzt anwenden, ne? Das heißt, du hast natürlich dein Vorgehen, aber die wie es dann auf einmal ist, was dann auf dich alles einprasselt, das entscheidet, das beeinflusst dich dann natürlich dann unmittelbar nochmal anders. Hm. Also zum Beispiel, dass wir dann auch entschieden haben, dass wir gesagt haben, wir nehmen die Dame, wir waren dann in dem Treppenhaus, wo wir quasi an der Seite hochgekommen sind, da war nicht viel Platz. Das heißt, die war nah an der Rauchgrenze noch dran. Der Qualm kam da ja auch noch durch. Das heißt, da konnten wir sie nicht stehen lassen. Also haben wir beide einfach uns zugenickt und gesagt, okay, wir tragen sie komplett mit Rollstuhl runter. Bis in Flurbereich, bis unten da, wo wir wussten, wo evakuiert wird, wo also im großen Foyer die Patienten gesammelt worden sind.
Wie viele Leute holt ihr raus unterm Strich am Ende?
Also wir haben jetzt pro Trupp, glaube ich, ungefähr zwei Personen rausgeholt.
Es haben nicht alle geschafft, ne? Es sind nicht alle heile aus diesem Feuer oder aus diesem Seniorenheim rausgekommen.
Leider nicht, leider nicht. Es gab eine Person, die es nicht geschafft hat.
Trotzdem, wenn du in so einem Einsatz bist, denkst du ja wahrscheinlich danach nicht nicht in erster Linie an den einen Menschen, der es nicht geschafft hat, sondern man freut sich doch wahrscheinlich, dass man tatsächlich sehr, sehr viele Menschen da rausgeholt hat, ne? Es hätte ja alles noch viel schlimmer ausgehen können, ne?
Also, obwohl ich ja noch nicht so lange bei der Feuerwehr bin, durfte ich ja schon einige Einsätze mitmachen und auch schon einige Einsätze, wo es dann jetzt dann doch schon zur Sache ging. Aber sowas nimmt natürlich noch einen besonderen Stellenwert ein. Und man ist dann natürlich schon froh, dass man an sich für sich sagen kann, wir haben unser Bestes gegeben und haben da auch gut funktioniert und haben das gut umgesetzt. Das eine oder andere, was man dann natürlich sich selber vielleicht sagt, hätte ich das besser machen können, hätte ich dies besser machen können, das bleibt, denke ich, bei fast jedem. Aber im Gros haben wir sehr gut funktioniert, haben das sehr gut umgesetzt, sind ja auch ein sehr gut eingespieltes Team. Das heißt, man weiß auch, wie man mit wem reden kann und reden muss. Im Einsatz ist natürlich dann manchmal auch der Gesprächston ein bisschen schärfer, wo man auch weiß, wie man das zu nehmen hat. Aber so ist an sich von dem, was ich überblicken kann, dass das sehr gut abgelaufen.
Hast du Kontakt gehabt zu denen, die ihr rausgeholt habt, vielleicht im Nachhinein nochmal? Oder hast du gehört, wie es denen geht?
Nein, leider nicht.
Aber es kommt schon mal vor, ne? Das haben wir hier auch schon mal gehabt, dass man als Retter, als Helfer dann nochmal später die Leute wieder trifft. Ne?
Also die Dame zum Beispiel, der ging es am Ende, haben wir mitbekommen, sehr gut. Die war sehr locker, hat das gut mitgemacht. Man merkte, dass es für sie sehr anstrengend wurde schon. Aber wir haben immer mit ihr kommuniziert, gefragt und sie hat uns sehr süß signalisiert, dass alles okay ist.
Hat euch nochmal zum Eis eingeladen. Nein, so weit geht's nicht.
So weit nicht,
nein. Nein, schon gar nicht in der Brandnacht. Ne?
Nee, also, nee, da nicht.
Spaß beiseite. Was hat gebrannt? Das müssen wir noch klären. Wie ist eigentlich dieser Brand entstanden?
Die Brandursache ist, glaube ich, bis dato unbekannt. Es hat also das Zimmer, bin ja dran vorbeigegangen, Blick habe ich reingeworfen. Also das Zimmer war komplett verwüstet. Das heißt, die Geräte, Rollstuhl etc. waren alles bis aufs Grundgerüst runtergebrannt. Hat man ja in dem Moment an der Hitzewirkung auch gemerkt, als wir auf den Flur kamen, Kabel, Strom, Kabel hing runter, ein Lautsprecher lag am Boden. Also man hat gemerkt, dass wirklich die Hitze so gewaltig gewesen sein muss, dass schon wirklich drumherum anfing, das Feuer überzugreifen. Also das Zimmer war total Schaden, aber natürlich auch, nehme ich mal an, der Flur mit der Verrauchung erstmal so nicht zu verwenden. Das war jetzt meine Einschätzung.
Und die verstorbene Person war aber nicht in diesem Zimmer, wo der Brand ausgebrochen ist.
Ich meine, nein. Das ist in einem anderen Zimmer. Ich meine, das nächste Zimmer gewesen. Aber das kann ich nicht genau sagen.
Ja.
Das ist nur das, was man im Nachhinein natürlich leider da mitbekommt, dass dann die Runde macht, Mensch, einer hat es leider nicht geschafft.
Hm. Wann war für euch dieser Einsatz beendet? 3 Uhr, 38, 37, hast du gesagt, ging es los? Wie lange wart ihr vor Ort?
Es ging verhältnismäßig schnell. Ich meine, dass ich um 6 Uhr wieder zu Hause war.
Also, genau. Also zweieinhalb Stunden.
Genau.
Ne?
Hm. Genau.
Und dann zum Dienst, also in die Praxis, jo. Oder?
Ja. Ja.
Und wenn du dann am Patienten bist, in deinem Hauptjob, denkst du wahrscheinlich, spielt man so einen Einsatz die ganze Zeit nochmal durch?
Erstmal nicht. Also dann war ich routiniert in meinem Beruf drin. Da ich Frühaufsteher bin, war das jetzt für mich natürlich was anstrengend. Also eher, was mich belastet hat im Laufe des Tages, war die körperliche Anstrengung. Weil die natürlich neben der Flasche tragen, das übt man, das macht man, ist natürlich dann nochmal die körperliche Herausforderung im Einsatz deutlich mehr als das, was man so in eine Atemschutzstrecke übt und natürlich dann jemanden runtertragen, wieder hoch, unter Volllast arbeiten. Mich hat eher das Körperliche. Also das habe ich schon gemerkt, dass ich morgens schon Sport gemacht habe. Mhm. Also das habe ich gemerkt. Ansonsten kamen erst die Gedanken danach, ne, dass man dann sich unterhalten hat, dass man gemerkt hat, na doch, da bleibt was hängen.
Mhm. Gut, dass wir heute drüber reden oder geredet haben.
Ja, danke schön.
Ich würde sagen, an dieser Stelle sagen wir traditionell unser Feuer aus. Und haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, nochmal das ein oder andere Thema zu vertiefen.
Sehr gerne.
Eins interessiert mich, Jan, es klang so ein paar Mal schon an. Du bist in der Freiwilligen Feuerwehr, aber in Göttingen gibt es eine Berufsfeuerwehr mit 3 Wachen.
Genau.
Wie teilt ihr euch da auf? Wann kommt die Berufsfeuerwehr, wann kommt die Freiwillige Feuerwehr?
Also da hoffe ich, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Generell ist es meistens so, jetzt für uns im Ortsfeuerwehr Wehende, dass wir meistens nachts mit hinzu alarmiert werden. Wie die exakte genaue Planung ist, das ist dann eher, sag ich mal, in Führungsebene wahrscheinlich bekannt und festgelegt. Es gibt natürlich in Göttingen gewisse Bezirke, wo du weißt, das ist mein Bezirk, wo ich dann als Ortsfeuerwehr hinzugerufen werde. Na, also gibt dann wahrscheinlich richtig knallhart Pläne in den Straßenkarten, wo gesagt wird, von bis wird die und die Feuerwehr alarmiert. Aber natürlich immer ein bisschen abhängig, was dort passiert. Na, also wir hatten ja zum Beispiel einmal auch schon Großbrände, wo dann viele kleinere Ortswehren von außen hinzugezogen worden sind, damit die anderen Ortswehren vor Ort in Stadt Göttingen den Brandschutz sicherstellen können, wenn die Berufsfeuerwehr zum Beispiel auch zu einem Einsatz gerufen wird. Na, das heißt, das ist so ein bisschen eine gewisse Dynamik, die dabei ist. Hier zum Beispiel bei diesem Brand im Seniorenheim sind ja dann auch andere Ortswehren mit hinzugerufen worden. Also es wurde recht schnell klar, dass wir als Vorort-Ortswehr Wehende nicht alleine ausreichen. Ne? Dann zum Beispiel auch die Ortswehr Herberhausen mit hinzugerufen worden. Ich glaube noch eine, weiß jetzt leider, müsste ich selber nochmal nachgucken, wer noch alles dabei war.
Und wenn die Berufsfeuerwehr ausrückt, wenn ich das richtig verstanden habe, kann es auch sein, dass die Berufsfeuerwehr irgendeinen Brand löscht oder zu einem Verkehrsunfall oder was weiß ich gerufen wird, zu was Größerem, und dass die Freiwillige Feuerwehr dann sozusagen den Stalldienst übernimmt?
Genau, in Bereitschaft versetzt wird. Das also, wenn die Berufsfeuerwehr doch einen größeren Einsatz hat und mit mehreren Kräften gebunden ist, das kann jetzt auch zum Beispiel oft tagsüber passieren oder passiert es mal, dann kann es sein, dass man in Bereitschaft versetzt wird, entweder im eigenen Feuerwehrhaus, das heißt, man findet sich dort ein, man hat natürlich ein bisschen mehr Zeit und Ruhe, es wird recht schnell klar, es handelt sich um Bereitstellung oder Bereitschaft und ja, wartet dann, ist natürlich in Montur, dass man sofort aufs Fahrzeug aufspringen kann, wird auch dann von den Gruppenführern schon eingeteilt, dass gesagt wird, okay, du sitzt da, du sitzt dort, dass man dann, wenn es heißt, ja, Ausrücken ist erforderlich, dann, dass die volle Mannschaftsstärke zur Verfügung steht. Aber ja, das passiert hin und wieder, genau.
Versteht man sich eigentlich als freiwilliger Feuerwehrmann mit den Berufsfeuerwehrleuten gut?
Ja. Also wir haben sehr viel Kontakt, also gerade bei den Einsätzen, da merkt man, dass das natürlich der eine mal mehr Kontakt hat, vielleicht beruflich bedingt, dass man sich kennt oder auch schon länger dabei ist. Ne? Dadurch, dass ich jetzt erst 6 Jahre dabei bin, habe ich natürlich noch nicht ganz so viele Kontakte zur Berufsfeuerwehr geknüpft, als jetzt jemand, der zum Beispiel, wir haben ja Kameraden, die sind jünger als ich und haben trotzdem schon 25 Jahre Zugehörigkeit.
Es gibt Feuerwehrdynastien, ne?
Genau. Und die haben natürlich dann schon, die kennen sich, ne? die klopfen sich auf die Schulter und sagen, Mensch, auch da, und da ist eigentlich doch das Klima sehr gut. Ne, weil wir vor Ort wirklich dann immer zusammenarbeiten. Ne? Also es ist dann auch so, dass die Ortswehr dann auch erwartet wird oder man ja auch dann seine Leute kennt. Das heißt auch natürlich, die Führungsschichten kennen sich untereinander, also die Ortsbrandmeister, die Gruppenführer, die kennen natürlich, haben mehr Kontakt dann noch zu der Berufsfeuerwehr und sind dann auch auf einem sehr freundschaftlichen Niveau. Ne? Also man merkt dann, dass die sich mit Vornamen begrüßen und die Sachen absprechen, ja.
Sag nochmal schnell, in Göttingen, ne, Studentenstadt, viele junge Menschen. Habt ihr eigentlich auch diese Leute bei euch in der Freiwilligen Feuerwehr? Oder machen die einen Bogen um euch?
Nein, ganz im Gegenteil. Also wir in Wehende sind sogar eine Ortswehr, die sehr uninah ist. Und deswegen haben wir sehr viele Kameraden, die woanders schon in der Freiwilligen Feuerwehr sind. Und dann natürlich ganz pflichtbewusst sich bei uns melden und sagen, Mensch, ich bin schon in der Feuerwehr und ich möchte dann, wenn ich in Göttingen bin, meinen Dienst bei euch verrichten.
Also die studieren, was weiß ich, Medizin bei euch, genau, oder Jura, genau, und sagen,
genau. Wir haben alles. Juristen, wir haben Mediziner, wir haben Forsties, BWLer, alles dabei.
Ja, interessant. Genau. So vorurteilsmäßig denkst du ja, ach Gott, Studenten, die haben viel zu lernen und viel zu feiern, aber für die Feuerwehr interessieren die sich nicht. Aber doch.
Doch einige. Und auch einige, die dann auch Quereinsteiger sind. Entsprechend 20 Jahre jünger als ich jetzt, aber dann auch sagen, Mensch, ich bin jetzt hier Student, ich bin die nächsten Jahre hier, ich möchte gerne ehrenamtlich was machen. Und da haben wir auch öfter welche, die dann sich gerade bei uns in der Ortsfeuerwehr Wehende, natürlich auch woanders, aber wir sind dann halt in dem Moment eher ortsnäher dran, sich bei uns bewerben und dann auch mitmachen. Mhm. Dadurch haben wir auch eine höhere Fluktuation, weil natürlich nach 3-4 Jahren das Studium beendet ist, die Kameraden ziehen dann weiter. Das ist das Schöne, wir haben also einen sehr jungen Kern, der natürlich dann aber auch weiterzieht, aber natürlich auch einen harten Ortskern im wahrsten Sinne des Wortes, der die tiefe Erfahrung ausmacht.
Da wünscht ihr denen wahrscheinlich, dass sie so Langzeitstudenten werden, ne? Ach, mach doch noch mal ein Semester, ja, häng doch noch, ja, ein bisschen, also was
es
ran.
Gibt natürlich, weil man doch schon sehr, sehr zusammenwächst, natürlich dann wirklich Kameraden, wo man wirklich traurig ist, dass die gehen, wo man sagt, das ist ein Verlust, aber man weiß genauso, es geht dann weiter, man kriegt einen nächsten Kameraden, also wir sind gut besucht, das heißt, wir haben über 60 Aktive, und es geht dann weiter. Und das Schöne ist, dass man ja auch, gerade wenn es auch Kameraden sind, die schon woanders in der Feuerwehr sind, von denen profitiert. Ne? Mhm. Die bringen ihre Erfahrungen mit, die bringen ihre Ideen mit, die bringen ihr Engagement mit und sagen, Mensch, wir haben die und die Einsätze hauptsächlich, wir machen das so und so. Und das finde ich unheimlich schön, dass man immer guckt, wie kann man auch sich eine Scheibe woanders abschneiden und dann überlegen, auf welches Brot man sich das drauflegt.
Ihr könntet ja eigentlich mal eine schöne Kameradschaftsfahrt machen in die ganzen Feuerwehren, wo die Studenten nachher dann hingezogen sind, ne?
Ist sogar geplant. Nee. Also ja, es ist, wir haben eine Sportgruppe und da ist sogar die Idee, ein Kamerad hat uns auch gerade verlassen, weil er mit seinem Studium zu Ende ist. Und da ist auch die Idee, mal zu gucken, ob wir es schaffen, dass wir mit einer kleinen Delegation da mal hinfahren.
Und wo ist der hingezogen? Wo besucht er den vielleicht?
Oh, da muss ich...
Grobe Richtung.
Ich glaube Landau.
Also Pfalz, ne?
Ja, genau. Das ja, ist, Pfalz, genau.
Da gibt es guten Wein und schöne Berge.
Ja, genau. Da soll es hingehen.
Sehr schön. Jan, ich sag danke, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Immer wieder gerne, wenn ihr uns in Göttingen hört oder sonst wo, in Bayern, in Schleswig-Holstein, wo auch immer. Ihr müsst nicht aus Niedersachsen kommen. Wenn ihr spannende Einsätze habt, dann schreibt uns gerne an meineinsatz@ndr.de. meineinsatz@ndr.de. Und vielleicht sitzt ihr bald bei uns im Studio, so wie es heute Jan gemacht hat. Und wir schauen schon mal auf die nächste Folge. Da geht es um einen harten Tag für die Freiwillige Feuerwehr Helmstedt. Fast zeitgleich brennt es in einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche und auf der Autobahn 2. Auf der Autobahn stehen nämlich zwei Lastwagen in Flammen. Hört ihr in 2 Wochen in der ARD Audiothek. Und von True Action geht's zu wilder Action. In der Audiothek gibt's nämlich auch den Podcast Wild Crimes. Der dreht sich um Bruno. Kennt ihr vielleicht noch? Es geht um den bayerischen Bären. 2006 taucht er auf, ein wilder Braunbär in Bayern. Das erste Mal seit 170 Jahren wird da wieder ein Bär gesehen. Das heißt, ein Star ist geboren, aber der benimmt sich daneben. Denn im Grenzgebiet zwischen Österreich und Bayern reißt Bruno Schafe, er plündert Bienenstöcke, er verwüstet auch einen Hühnerstall. Und Bayerns damaliger Umweltminister Schnappauf, der gibt den Bären dann zum Abschuss frei. Seine Fanbase, die Bruno-Freunde, die sind entsetzt. Die Politik steht unter Druck. Wild Crimes in der ARD Audiothek. So, das war's für heute von mir. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.